Alisa Vetterlein hat mit dem VfL Wolfsburg 2013 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen. 10 Jahre später, Alisa ist mittlerweile als Torwarttrainerin aktiv, steht der VfL Wolfsburg erneut vor entscheidenden Wochen. Pokalfinale gegen den Sportclub Freiburg, Champions League Finale gegen Barcelona und zudem noch die theoretische Chance auf die deutsche Meisterschaft. Ich habe mich mit Alisa über den Saisonendspurt, ihre eigene Karriere und die aktuellen Aufgaben beim VfL Wolfsburg unterhalten. Viel Spaß mit Folge 31 von Anpfiff.
Anpfiff, der Sport-Podcast.
Hallo Alisa, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Anpfiff.
Hi, Florian, grüß dich.
Alisa, Montagmittag und somit keine 24 Stunden her, da hat der VfL Wolfsburg ein Auswärtsspiel gehabt in Frankfurt, 4-0 verloren. Und damit höchstwahrscheinlich auch die Meisterschaft verspielt. Wie ist die Laune?
Ja, ich sag mal, sie war schon mal besser. Es war natürlich ein harter Nachmittag für uns, den wir, glaube ich, alle auch so nicht haben kommen sehen. Ja, faktisch ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Ich glaube, so würde es auch jede Top-Mannschaft angehen. Und von daher, ja, müssen wir uns schütteln. Und am Donnerstag geht es ja direkt weiter mit dem Pokalfinale, schreibt man jetzt durch.
Genau, ihr habt nicht groß Zeit, irgendwie Trübsal zu blasen. Du hast ja natürlich auch gesagt, es sind noch 2 Spieltage zu spielen. Wenn man jetzt aber das Restprogramm sieht, die Bayern brauchen nur noch einen Sieg, spielen am letzten Spieltag gegen bereits feststehenden Absteiger Potsdam. Da müsste schon sehr viel schief gehen, dass sich die Bayern es noch nehmen lassen. Nichtsdestotrotz, so eine Niederlage in Frankfurt kann natürlich passieren. Wart ihr so ein bisschen über die Art und Weise überrascht? 4-0 war relativ deutlich.
Ja, also klar ist es überhaupt nicht unser Anspruch. Das haben wir, glaube ich, intern als auch extern kommuniziert. Das ist eine Leistung, die hat auch keiner kommen sehen. Und von daher, ja, wir haben miteinander gesprochen, alle zusammen. Wir sind uns klar, ja, auf welche Route wir jetzt wieder zurück müssen. Das ist auch klar. Ja, man darf ganz kurz enttäuscht sein, mal die Köpfe wieder zusammenstecken, aber dann geht der Blick auch wieder nach vorne. Es hilft ja nichts. Und das ist ja irgendwo das Schöne auch am Fußball oder gerade in der Taktung, in der wir dann jetzt unterwegs sein dürfen. Es geht direkt weiter. Du hast einfach keine Zeit dafür, dir ja maßlos Gedanken zu machen. Und es hilft auch nicht dann in dem Moment, sondern Blick geht jetzt nach vorne, voll in Richtung Pokalfinale. Und den Rest, ja, muss man dann ein Stück weit hinter sich lassen.
Du bist beim VfL Wolfsburg als Torhütertrainerin angestellt, machst das auch schon ein paar Jahre, hast selber beim VfL Wolfsburg gespielt. Wie geht eine Merle Froms mit so einer Niederlage um? Ist dann auch jemand, der nach vorne blickt und sagt, jetzt am Donnerstag bei ihrem Ex-Verein oder gegen ihren Ex-Verein Freiburg im Pokalfinale darauf zählt? Oder ist man da dann auch so ein, ich kann mir das vorstellen, dass es immer so eine persönliche Beleidigung ist, wenn man auch 4 Gegentore schlucken muss? Oder wie verhält sich da ein Torhüter?
Ja, ich glaube, also unabhängig von Merle, dass einfach alle maximal angefressen waren jetzt nach gestern. Und ne, das merkt man dann auch so in den Stunden danach auch nochmal so ein bisschen. Aber ganz klar, und die Mädels sind alle so erfahren und Merle auch, ne, es muss jetzt weitergehen. Und die Motivation, das, was sie wir jetzt vor der Brust haben, das Pokalfinale und ne, auch grundsätzlich den Saisonendspurt jetzt, Champions League Finale, das sind große Dinge, die auf uns warten. Und es wäre fatal, jetzt irgendwo in so einem, ja, muss man ja sagen, negativen Moment dann auch stecken zu bleiben. Von daher, die Mädels sind da stabil im Mindset, auch Merle, auch alle anderen Torhüterinnen, die wir bei uns mit dem Kader haben, sind alle so stabil, dass wir ja das Thema jetzt zur Seite schieben können.
Kommen wir zu der nächsten Aufgabe. Donnerstag, du hast es schon gesagt, DFB-Pokalfinale gegen den Sportclub Freiburg in Köln. Inwiefern verändert dieses Erlebnis jetzt vom Sonntag die Herangehensweise an dieses Spiel?
Verändert nichts in dem Moment, weil so ein Pokalfinale ist immer besonders. Also ich glaube, man muss die Dinge jetzt einfach auch ein Stück weit unabhängig voneinander sehen. Es würde ja nicht helfen, jetzt alles in Frage zu stellen oder irgendwas besonders gut oder nochmal besonders intensiv machen zu wollen. Das würden wir auch in Anführungszeichen, wenn alles normal gewesen wäre oder nicht in diesem negativen Ausmaß gelaufen wäre, hätten wir auch alles wie immer vorbereitet. Wir sind gut strukturiert im Trainerteam. Wir haben Abläufe, die jetzt schon die zweite Saison über sich einspielen konnten. Und Das hilft ehrlich gesagt in solchen Momenten auch, dass wenn du eine stabile Struktur hast, in stressigen Phasen, ja, in emotionalen Phasen vielleicht, wo du ein Stück weit Halt findest. Und von daher, es passiert jetzt nicht viel anders als sonst auch.
Okay. Der VfL Wolfsburg hat den Cup zuletzt 8 Mal in Folge gewonnen. Spürt man da überhaupt noch eine gewisse Nervosität, Anspannung vor so einem Finale oder ist es Business as usual?
Nee, also Business as usual sowieso nie. Also wirklich, Finalspiele sind auch was Besonderes. Die haben so ihre ganz eigene Geschichte. Ich kann mich kaum an ein Finale erinnern. Es ist eher die Ausnahme, wo mal wirklich ein deutliches Ergebnis bei rumkommt. Die Spiele sind immer eng, sie sind immer emotional. Jetzt werden wirklich viele Zuschauer auch da sein. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich glaube, mein letzter Stand war ein bisschen über 35.000. Da werden wir jetzt auch wieder ein Stück weiter sein. Es ist immer ein toller Rahmen in Köln. Und von daher, ja, da kribbelt es total. Also Finalspiele, die machen einfach Spaß, da hat jeder Bock drauf. Ich glaube, das geht beiden Mannschaften so.
Jetzt habt ihr die Situation, wir haben es gerade gesagt, eingangs besprochen, ihr habt jetzt verloren am Wochenende Freiburg, aber ist allerdings auch in überhaupt keiner guten Phase. Die haben das letzte Bundesligaspiel vor 3 Monaten gewonnen. Also da waren jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Klatschen in Folge dazwischen, jetzt 2 Unentschieden. Ihr seid haushoher Favorit. Nichtsdestotrotz, auf was müsst ihr gegen Freiburg achten?
Im Prinzip das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Für Freiburg ist es auch ein besonderes Spiel. Die spielen auch nicht in regelmäßigen Abständen Finalspiele, dann auch in der Form, ne? Und von daher tun wir sehr gut daran, die Vorbereitung, die wir jetzt angegangen sind in Richtung Freiburg, genauso weiterzufahren, uns im Detail darauf vorzubereiten. Du wirst sicherlich Verständnis haben, wenn wir da jetzt nicht alles preisgeben. Ja, aber es ist was Besonderes und das darf man einfach nie vergessen. Es gibt gute Gründe, warum auch es so, ja, salopp heißt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und so weiter. Es ist ein K.O.-Spiel. Das würden wir umgekehrt genauso angehen. Also wenn ich jetzt an so dieses Champions-League-Finale denke, ja, da gibt es auch vielleicht was in Richtung Favoriten, eine Tendenz, vielleicht aber auch nicht. So, und diese Spiele, du hast ein Spiel, du kannst alles reinwerfen. Danach ist eh alles egal, also gerade vor allem für Freiburg. Und von daher, ja, wir tun wirklich gut daran, unsere gute Vorbereitung auch zu nutzen, die wir ja sowieso in jedem Spiel einfach haben, die gut vorbereitet werden oder die Analysen werden gut vorbereitet von unserem Analyst und von unserem Trainerteam. Also wir fahren alles ganz normal wie immer.
Jetzt ist er in so einem Finale, kann der Torhüter, die Torhüterin ja auch immer im Fokus stehen, wenn es in ein Elfmeterschießen geht oder wenn eine entscheidende Parade gemacht werden muss. Ich musste an Martinez denken bei der WM der Herren, der in der letzten Minute dann vor dem Elfmeterschießen noch gegen Kolumuani gerettet hat. Wie kannst du als Torhüter-Trainerin Merle Froms und das ganze Team unterstützen? Was macht ihr genau vor so einem Spiel? Kannst du da so ein bisschen über Abläufe sprechen und vielleicht auch, was genau deine Aufgaben jetzt sind. Das wird ja nicht nur das reine Torhüter-Training sein. Also wofür bist du noch zuständig beim
Nee, genau.
VfL?
Also so einfach ist es nicht. Was vielleicht durchaus interessant ist, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben hier beim VfL in der ersten Frauenmannschaft echt ein tolles Privileg, dass wir mit zwei hauptamtlichen Torwarttrainern arbeiten können, also praktisch ein Tandem haben und dadurch so ein bisschen den, ja, Workload, der einfach mittlerweile auch bei so einer Mannschaft, die dann auf drei Hochzeiten tanzen darf, herrscht, gut aufteilen können. Das heißt, über das Torwarttraining hinaus geht halt noch viel, viel mehr, ne? Also für mich persönlich, ich bin in die Spielvorbereitung eingebunden. Das heißt, ich schaue mir den Gegner an, gucke mir an, was macht Freiburg. Ja, bereiten entsprechend dann auch so eine Trainingswoche vor, gucken vielleicht nochmal, wie können wir auch unsere Torhüterinnen mit, ja, gewissen Momenten, die sie vielleicht auch im Spiel erwarten können, vorbereiten. Logisch, dass auch, ja, Elfmeter ein Thema werden könnte. So, wir versuchen einfach immer, unabhängig von der Torwartposition, grundsätzlich mit der Mannschaft auch, aber auch und insbesondere bei den Torhüterinnen schon auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet sein, oder vorbereitet sind, so rum, dass da nichts durchrutscht, wortwörtlich, sondern dass einfach auch Merle oder welche Torhüterin auch immer spielen sollte, Bescheid weiß und Dinge vielleicht schon mal erlebt hat in einem Trainingsmoment. Ja, das ist so ein bisschen das Ziel und auch, ja, primär dann meine Aufgabe, so alles, was rund um den Spieltag passiert. Wir haben mittlerweile auch bei Finalspielen oder bei K.O.-Spielen die Möglichkeit, ja, mit zwei Torwarttrainern zu arbeiten, im Sinne von einer ist unten auf der Bank, der andere ist oben auf der Tribüne, weil man oftmals einfach nochmal einen viel besseren Blick drauf hat, aufs Spiel, was passiert. Letztlich ja, haben wir jetzt auch die Erfahrung in London wieder gemacht, dass manchmal so eine Ersatzbank echt schlecht einfach positioniert ist und man ja auf der Bank kaum was sieht, weil sie vielleicht auch nochmal ein bisschen in den Boden eingelassen ist. Und das hilft schon, wenn man dann nochmal eine andere Perspektive hat. Und von daher ja, sind wir da in unserem Tandem-Prinzip echt top aufgestellt und können dann halt auch alle unsere Torhüterinnen A, bestmöglich betreuen, vor allem individuell betreuen, aber B, auch ja, an Spieltagen uns ja, Aufgaben abnehmen. Das ist nicht immer so, das möchte ich auch nochmal sagen. Also es ist nicht in jedem Bundesligaspiel als Beispiel so. Da ist es dann durchaus auch meine Aufgabe, dass ich ja, Top-Talente mitbetreue, unsere U20, die ja in der zweiten Frauen-Bundesliga spielt, oder Torhüterinnen von der ersten Mannschaft, die mal ein wenig Spielpraxis benötigen, in der U20 dann entsprechend betreue. Also du siehst, es ist relativ umfangreich, aber wir haben echt eine Top-Möglichkeit, da mit zwei Torwarttrainern zusammenzuarbeiten.
Das heißt also im Umkehrschluss, dass du immer unterwegs bist, aber nicht immer bei der ersten Mannschaft unterwegs bist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also häufig unterwegs bin, genau, gerade so im Spielbetrieb dann auch mit der U20. Ich mache so ein bisschen auch die Top-Talente-Betreuung bei uns, heißt, ich bin auch zweimal die Woche vormittags bei unseren Jüngsten dann unterwegs, um individuell mit ihnen dann auch trainieren zu können. Und wir haben so in der Vergangenheit wirklich festgestellt, ich mache jetzt gerade ein bisschen Werbung für so einen Übergangstrainer, wir haben wirklich festgestellt, dass wenn du die Möglichkeit hast, personell gesehen, jemanden in der ersten Mannschaft zwar fest im Trainer- und Staff-Team zu haben, aber auch immer wieder nach unten zu den Top-Talenten zu schicken, dann hast du den Vorteil, dass du ein Stück weit den Anspruch von oben mit nach unten reinbringst. Und das ist ganz entscheidend, wenn ich so überlege, dass der Sprung häufig aus dem Nachwuchs in die erste Frauenmannschaft extrem ist. Ja, wir reden dann über 16-, 17-, 18-jährige Mädels, je nachdem. Und da kann es schon, das kann dir schon echt mal ein Brett vor den Kopf geben, wenn du da dann schnell aus der Jugend nach oben in den aktiven Bereich kommst. Und das war so bei uns einfach die Erfahrung, dass das echt ausschließlich Vorteile hat.
Okay, das heißt aber auch, wenn du jetzt gerade gesagt hast, ihr seid auch in oder du bist auch in der Spielvorbereitung zuständig, ist es dann auf die Torhüterin-Position fixiert oder auch im Allgemeinen übernimmst du dann auch Aufgaben im Team von Tommy Stroth, was jetzt den kompletten Bereich angeht? Oder also wie geht es da Hand in Hand oder seid ihr da?
Genau, also wir sind dann komplett in unserem Torwartbereich unterwegs. Wir haben einen Analysten, der komplett auch Thema mannschaftstaktische Dinge, grundsätzlich alles, was die Mannschaft betrifft, auch entsprechend vorbereitet, beziehungsweise Trainerteam, Analyst, das ist alles so eins. Also wir sehen uns wirklich auch als eine Gruppe dann entsprechend, wobei wir, wie gesagt, im Torwartbereich nochmal anders ein Stück weit drauf gucken oder auf andere Dinge nochmal drauf gucken. Aber logisch ist auch, wir haben dann stetigen und guten Austausch. Wir sitzen alle in einem Büro so nah aufeinander und zusammen. Das ist auch eine einfache Frage von mir jetzt oder von Marcel Schulz, meinem Torwarttrainerkollegen, ist in Richtung unseres Analysten. Du, gibt es irgendwas Auffälliges? Hast du schon mal irgendwie was gesehen? Worauf müssen wir achten? Wo können wir nochmal irgendwo im Speziellen drauf gucken? Sag doch mal schnell was zu Gegner XY. Aber grundsätzlich gucken wir schon nochmal aus, ich sag mal, der Torwartbrille drauf.
Und wie groß ist das Trainerteam in Wolfsburg?
Oh, ich würde sagen, schon auch relativ groß. Also wir haben neben Tommy als Cheftrainer 3 Co-Trainerinnen. Wir haben einen Analysten. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Sorry an alle, die ich jetzt irgendwie vergessen sollte. Wir haben sportpsychologische Betreuung, wir haben athletische, medizinische Betreuung, also Physiotherapeuten sind mittlerweile zu dritt dort, 2 Mannschaftsärzte, also das Staff wird relativ groß, ein Athletiktrainer, der auch immer wieder guckt, dass die athletischen Komponente, heute zum Beispiel auch ein Stück weit Krafttraining noch mitsteuert. Also es ist schon relativ groß, nicht zu vergessen, all die Leute, die natürlich im Hintergrund auch noch weiter drumherum arbeiten. Jemand hier, der Zeugwart, bei dem ich übrigens im Büro sitze, Kulle, vielen Dank dafür. Es passiert echt viel hier und ich muss sagen, wir sind echt top aufgestellt.
Alisa, du warst ja selber auch Torhüterin, das hatte ich vorher angesprochen, und du hattest 2013 das geschafft, was ihr jetzt als Team ja immer noch schaffen könnt. Ihr habt das Triple gewonnen und du warst damals im Champions-League-Finale als Torhüterin mit von der Partie, Stamford Bridge. War das bisher dein Karriere-Highlight, dieses 1-0 gegen den großen Favoriten Lyon?
Ja, schon. Also auch wenn ich jetzt drüber nachdenke und deine Worte so höre, kriege ich auch wieder Gänsehaut. Es war schon was Besonderes. So vor allem mit der Tatsache, dass wir eigentlich echt absoluter Underdog waren. Auch zu dem Zeitpunkt war Lyon ja das Nonplusultra im Frauenbereich. Ich weiß gar nicht, wie viele Champions-League-Titel sie im Vorfeld schon in der Reihe dann auch gewonnen hatten. Und wir hatten irgendwie eine besondere Saison und auch so einen besonderen Spirit in der Mannschaft. Ich würde gar nicht unbedingt behaupten, also wir hatten eine gute Mannschaft, wirklich eine sehr gute Mannschaft. Wir hatten aber einfach so eine wahnsinnig besondere Saison, wo man ab einem gewissen Zeitpunkt schon das Gefühl hatte, dass alles möglich ist, was unglaublich war eigentlich. Und was aber trotzdem so diesen Team-Spirit dann ausgemacht hat. Von daher würde ich schon behaupten, dass es ja das Highlight war bisher. Zumindest in meiner Spielerkarriere. Also Trainerkarriere kann ja noch viel kommen.
Wollte ich gerade sagen, das more to come. Du hattest ja auch das Privileg, mit deiner Schwester in einer Mannschaft zu spielen. War ja damals auch im Finale dabei, wurde meines Wissens nicht eingewechselt. Die Laura hat ja auch eine Anpfiff-Vergangenheit, war ja zweimal bei mir zu Gast. Und ich habe sie natürlich gefragt, ob sie vielleicht auch irgendwas wissen will von dir oder ob es irgendeine lustige Anekdote gab. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, dass ich dich doch mal fragen sollte, wer eigentlich das wahre Torwarttalent in der Familie Vetterlein ist.
Ja, eigentlich sie. Es stimmt. Ich gehe davon aus, dass Laura auch meine Episode hören wird von deinem Podcast. Von daher, Laura, du bist das absolute Torwarttalent in unserer Familie. Nein, vielleicht zur Erklärung. Ich war, glaube ich, nicht immer so eine ganz nette Schwester, wie ich mittlerweile bin, natürlich. Früher, als wir noch etwas jünger waren und Laura noch etwas kleiner war, was die Sache jetzt nicht besser macht im Anschluss, habe ich sie häufig ins Tor gestellt, weil ich halt einfach schießen wollte. Und habe dann natürlich alles gegeben und an meiner Schusstechnik gefeilt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht final als Torhüterin ausgewählt, sondern war auch noch im Feld aktiv und habe sie einfach knallhart ins Tor gestellt. Und natürlich mit allem, was dann entsprechend dazugehört, Bälle rutschen dann halt auch mal ab und gehen voll auf die 12 oder irgendwie Ball mega im Bauch geschossen. Und ich war halt auch, ja, eine harte Schwester dann in dem Moment und habe natürlich gesagt, Laura, nee, du kannst jetzt nicht weinen und nee, also du bleibst jetzt da in dem Tor. Du kannst jetzt nicht reingehen. So, und von daher, es hat sie hart gemacht, glaube ich. Aber sie hat schon auch Talent, ja, muss ich sagen.
Und wie bist du dann ins Tor gekommen schlussendlich?
Ja, das war irgendwie auch einfach so eine klassische Situation. Früher in der F-Jugend war ja jeder mal im Tor und alle fanden es cool, aber irgendwie auch nicht. Und ich kann mich erinnern, dass wir in unserem Heimatverein irgendwann eine Mädchenmannschaft gegründet haben und dann neben unserer Jungsmannschaft auch nochmal mitgekickt haben. Und wie es der Teufel so wollte, hat sich unsere Torhüterin, glaube ich, das Schlüsselbein gebrochen. Und dann hieß es, oh je, wer kann denn jetzt nur ins Tor gehen? Und dann hieß es so, ja, ach Ali, du warst doch schon mal im Tor, geh doch da mal rein jetzt und komm, dann hilf mal schnell. Und dann hat es mir so gut gefallen und irgendwie, ja, bin ich dann nicht mehr rausgekommen.
War das aber dann in der F-Jugend oder war das später?
Nee, das war tatsächlich später dann. Also ich, lass mich nicht lügen, vielleicht so mit 13, 14 ging es dann los, so richtig. Okay. Ja.
Und deine Karriere hatte ich ja dann aus Südbaden über verschiedene Vereine dann ja in die Bundesliga gebracht und du bist ja dann auch nach Wolfsburg gekommen, haben wir dann gerade schon erzählt, Triple gewonnen und dann hast du dich für viele vielleicht etwas fragwürdig oder komisch zumindest, sagen wir komisch, du hast dich ja nach dem Triple entschieden, Wolfsburg zu verlassen und bist zum Bundesliga-Aufsteiger Hoffenheim gewechselt. Kannst du diesen Wechsel mal ein bisschen erklären, weil für viele erscheint es vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich logisch.
Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich schon auch drüber reden, also sagen wir so, es war jetzt nicht ganz oder nicht maximal freiwillig in dem Moment. Natürlich, also keiner hat mich gezwungen, irgendwas was zu machen. So ist es nicht. Aber es gab schon durchaus auch klare Tendenzen irgendwohin, dass der Verein sich ein Stück weit verändern wollte, auch in der Kaderstruktur. Almut Schuld war ein Thema, kam ja dann, glaube ich, auch im Sommer 2013 nach diesem Trippeljahr nach Wolfsburg. Und dann war es irgendwo klar für mich, dass ich zum einen meine persönliche Perspektive auch prüfen muss und zum anderen auch durchaus Interesse dann aus Hoffenheim kam und das einfach auch gut gepasst hat. Also Ich hatte gute Gespräche, es war alles sehr, sehr wertschätzend. Es war auch vom VfL nicht unwertschätzend, ganz, ganz im Gegenteil. Sondern es war dann einfach für mich meine Entscheidung, die ich am Ende des Tages getroffen habe, aufgrund der Entwicklungen, Kaderstruktur, wie stellen wir uns auf. Und ja, da habe ich dann für mich, meine persönlichen Perspektiven in Hoffenheim, den richtigen Weg gesehen. Und auch im Nachhinein war das völlig okay für mich. Ja, auch wenn es für einige wahrscheinlich irgendwie komisch erstmal erschien. Ich persönlich glaube auch im Nachgang, dass wahrscheinlich beim VfL Wolfsburg kein Platz gewesen wäre für Almut und mich gemeinsam. Also in welcher Form dann auch immer. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn ich da geblieben wäre. Aber ja, das war in dem Moment für mich ja, die beste Perspektive. Von daher war das die Entscheidung.
Das ist ja aber trotzdem schon, finde ich, ein interessantes Thema. Man gewinnt 3 Titel und man möchte dann einen Torhüter austauschen. Dann hast du ja später dann auch noch das Vergnügen gehabt, Almut zu trainieren. Hat sie das mal irgendwie dann zu spüren bekommen? Gab es da mal einen Spruch so auf Trainer-Spieler-Ebene nur im Spaß halber? Oder wie seid ihr da? Aber sie konnte ja schlussendlich auch nichts dafür.
Nein, natürlich nicht. Also ich muss echt dazu sagen, Almut und ich hatten auch jetzt in der Trainer-Spieler-Beziehung wirklich immer eine tolle Beziehung miteinander. Natürlich drückt man sich mal den einen oder anderen Spruch. Und ich hätte es auch am Ende des Tages wirklich interessant gefunden, was wirklich passiert wäre, wenn ich noch mit da geblieben wäre. Aber das hatte überhaupt keinen Einfluss auf unsere Zusammenarbeit jetzt. Dann, ja, wie gesagt, als Spielerin und Trainerin. Im Gegenteil, es hat super viel Spaß gemacht, auch mit Almut. Sie auch dann nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. So wie eigentlich alle Personen, jetzt wo ich wieder zurück war, dann als Trainerin, die man dann doch nochmal auf eine andere Art und Weise halt ein Stück weit kennenlernt als vor, ich sag mal, 8 bis 10 Jahren. Ne? Ist auch klar.
Okay, und dann bist du in den Kraichgau gewechselt und hast dann da 18 Bundesligaspiele gemacht und hast deine Karriere relativ früh mit 26 Jahren beendet und bist in das normale Berufsleben gewechselt. Was war da der ausschlaggebende Punkt und kannst du diesen Schritt vielleicht auch nochmal erklären in deiner Karriere?
Ja, klar, auch das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut erklären. Also ich war relativ lang krank, so ein bisschen was in Richtung Pfeil-Plus-Drüsenfieber, plus noch eine Schulterverletzung mit dazu gehabt, also krank und verletzt. Das war fast über ein Jahr, wo ich mich da so ein bisschen rumgequält habe. Zeitgleich ist auch mein Studium dann zu Ende gegangen. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und dann war für mich einfach irgendwann klar, okay, boah, wie ist das jetzt mit dem Weg zurück? Also A, wann geht es wieder? Wann oder schaffe ich den Weg zurück? Wenn ja, was ist der Preis, den ich bezahlen muss? Oder wie hoch ist der Preis, den ich da bezahlen muss? Und dann war für mich einfach irgendwann und mein Gefühl klar, okay, ich glaube, das war es jetzt einfach mit meiner aktiven Spielerinnenkarriere und ich will dann lieber den Fokus auf meinen Beruf nehmen und gucken, dass ich da die Füße auf den Boden bekomme. Und ja, am Ende des Tages war es dann auch eine gute Entscheidung, glaube ich. Auch wenn ich ab und zu auch heute noch gefragt werde, so Mensch, Ali, so alt bist du doch noch gar nicht, hättest du noch spielen können, du könntest ja jetzt noch spielen. Ja, das war dann für mich, ich hatte dann einfach ein Stück weit eine andere Priorisierung dadurch, dass ich dann auch so lange raus war durch eben Krankheit und Verletzung.
Okay, aber ist dir die Entscheidung dann wahrscheinlich schon schwer gefallen, weil wenn man etwas tut, was man halt liebt und das dann aufgeben muss oder aufgeben möchte dann auch, ist es ja schon auch ein entscheidender Weggabelung, wo man jetzt anders abbiegt. Wie ist das? Weil ich kann mir das vorstellen, erst in Wolfsburg, dann vielleicht, du hast gesagt, das war nicht ganz freiwillig. Als Torhüter hat man ja sowieso diese Sonderrolle. Entweder es gibt halt sehr wenig Wechsel. Ich hatte das mit Lisa Schmitz jetzt neulich schon thematisiert. Also entweder man spielt oder man spielt halt nicht. Und dann wird man so ein bisschen vielleicht, heißt es ja, wir suchen uns jemand anders. Und dann hat man noch diese Verletzung und das Thema, wenn man dann so ein bisschen so rausgedrängt wird durch äußere Einflüsse und durch die andere Geschichten. Was macht es mit einem persönlich? Wie gehst du damit um? Wie hast du das verarbeitet?
Ja, also ich muss sagen, es war schon auch ein harter Moment für mich, weil logisch, jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin wünscht sich irgendwo ein Ende, was er oder sie selbst bestimmen kann. Das war für mich jetzt in dem Moment nicht so, weil ich hatte schon das Gefühl, dass viele externe Faktoren damit reingespielt haben, die mich dann so ein bisschen auch zu diesem Aufhören gedrängt haben. Ganz klar, die Entscheidung habe am Ende ich getroffen. Ne? Und aber dennoch, und das habe ich jetzt häufig auch immer mal wieder erlebt mit Spielerinnen, die dann aufgehört haben, du kommst manchmal schon so ein bisschen in eine Identitätskrise. Das ist echt verrückt. Also weil du definierst dich häufig, ne, über Leistung, du wirst bewertet jeden Tag, du hast eine klare Zeitstruktur, du lebst ja im Prinzip nach Tagesplänen, Wochenplänen, hier ist wieder ein Ablauf, da ist ein Ablauf. Und wenn das alles wegfällt, das ist echt immens, was dir dann wegbricht, so in deiner Lebensstruktur einfach. Und von daher ist es eigentlich fast ein Thema, schon wieder die nächste Werbung, ist eigentlich fast ein Thema, was noch viel zu wenig betreut wird, auch sportpsychologisch. Von der Warte mal gesehen, das macht schon extrem was mit einem. Ich wollte auch am Anfang, bestimmt so die ersten 2 Jahre, nachdem ich aufgehört habe, gar nichts irgendwie vom Fußball wissen. Und meine Eltern sind auch super unterstützend gewesen, auch in diesem ganzen Prozess, was natürlich auch einen Moment dauert, bis du für dich dann auch aussprechen kannst, okay, ich höre auf. Oder zumindest war es bei mir so. Es ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen. Aber auch da, ne, du hast eine Familie, die sich reingelebt hat in diesen Fußball, die dann auch im Nachgang, ne, und hast du schon gesehen, schau mal und guck mal, die in der Bundesliga. Und ich dachte nur erstmal, oh, lass mich bitte alle in Ruhe, ich will nichts wissen, ich will nichts hören. Ich habe für mich so, glaube ich, einen Moment Zeit auch gebraucht, um okay zu sein damit, was am Anfang echt gar nicht so war. Ja.
Und dann spielt die eigene Schwester auch noch, das ist ja dann auch ein bisschen unfair, dann kriegt man ja unweigerlich dieses Thema ja dann auch mit, oder?
Ja, wobei Laura und ich eigentlich, vor allem muss man sagen, seitdem wir da beide nicht mehr zu Hause gewohnt haben und nicht mehr aufeinander hingen, wirklich ein extrem gutes, enges und vertrauensvolles Verhältnis hatten. Und da eher sehr unterstützend miteinander umgehen, klar auch heute noch. Und von daher war da jetzt nicht unbedingt von meiner Seite Neid oder sowas, sondern eher so ein bisschen, klar, dass ich so das Gefühl hatte, wie kriege ich im besten Fall Abstand oder wie gewinne ich Abstand dann auch von diesem Thema? Und logisch, dass es dann in der Familie trotzdem immer wieder aufkommt, ne, wo man ja auch niemandem ja dann böse sein kann.
Kommen wir noch ein bisschen weg von deiner eigenen Karriere zu dem, was du jetzt auf dem Platz beim VfL Wolfsburg machst. Du bist dann 2016 nach deinem Studium, bist du wieder als Torwarttrainerin eingestiegen, jetzt zwar nicht direkt beim VfL, aber auf Verbandsebene. Da war wahrscheinlich die Sehnsucht nach dem Fußballplatz letztendlich zu groß, dass du da wieder angegriffen hast.
Ja, so ist es. Also ich habe auch irgendwann, ich war ja dann wirklich komplett raus, ne, wie ich gerade gesagt habe, ich wollte auch nichts davon wissen, war dann ganz normal im Berufsleben, war mal komplett weg vom Fußball, habe in der Logistikbranche gearbeitet, bin dann aber immer wieder so peu à peu ein Stück weit zurückgekommen durch Agentursarbeit, dann auch mal in der Sport- und Fußballagentur. Und dann war irgendwann tatsächlich so der Moment, wo ich so abends da saß und dachte, Mensch, war es das jetzt so? Ist das jetzt wirklich alles oder ist, worin bin ich eigentlich wirklich richtig gut? Was auch immer noch ein Stück weit wahrscheinlich zu dieser Identitätskrise dazugehört. Ne? So, was kann ich eigentlich richtig gut? Was, wenn man mich nachts wecken würde, könnte ich sofort wie aus der Pistole beantworten? Und dann war irgendwann, ja, es geht wieder um den Fußball. Es ist das Torwartspiel, es ist einfach Fußball, wo für mich dann klar war, ich muss zurück auf den Platz, ganz klar. Und hatte dann einfach immer mal wieder ja, die glücklichen Umstände, dass ich mal beim DFB, bei Silke Rottenberg damals in den Torwartcamps hospitieren konnte eine Woche. Und so hat sich das dann alles irgendwie ergeben. Dann konnte ich bei Theresa Merck, Trainerin beim SC Freiburg ja jetzt, im Verband so ein bisschen bei ihr arbeiten. Immer wieder einmal die Woche war ich dann verantwortlich für die Torhüterin. Und ja, so kam ich dann über Viktoria Köln, über die Jungs, ja, ist ja mittlerweile auch NLZ, dann doch dazu, dass ich jetzt beim VfL bin, wofür ich super dankbar bin. Und was auch eine Arbeit ist, glaube ich, das kann mir jeder Trainer, der irgendwo im Hauptamt unterwegs ist, sicherlich bestätigen, das ist irgendwie auch keine Arbeit. Also wir sind hier, wir kloppen hier Stunden ohne Ende, aber es fühlt sich halt häufig nicht wie eine Arbeit an, sondern es ist so unser Hobby, wir machen das gerne, wir leben dafür auch ein Stück weit. Familie, die natürlich komplett dahinter steht, ne? Keine Frage, weil wir auch ja, intensive Momente haben, so wie jetzt aktuell. Aber es ist schon, es ist, glaube ich, für jeden Fußballer oder fast jeden Fußballer, der einmal raus ist, das, wo er wieder hin zurückkommt, klar.
Du hast deine Karriere als Trainerin, du hast es gerade gesagt, im Juniorenbereich oder Juniorinnenbereich begonnen. Jetzt bist du ehemalige Leistungssportlerin. Wie schwer fiel dir denn die Umstellung vom Profi zum Kindertraining? Oder gibt es da überhaupt gar keine Unterschiede?
Doch, es gibt schon Unterschiede. Also du kannst natürlich mit einem Profi Erwachsenen nicht so trainieren wie mit einem Kind und andersrum. da musst du schon ein bisschen anpassen. Schwer gefallen ist es mir eigentlich nicht. Es hat viel mehr Spaß gemacht eigentlich in dem Moment, weil Kinder so unglaublich dankbar sind für den Input, den sie bekommen. Ne, kommt natürlich auch immer ein Stück weit drauf an. Bist du vielleicht sogar schon direkt im Leistungsbereich und arbeitest da mit Kindern, die klare Ziele haben? Ist es vielleicht eher was, die möchten das aus Freizeitgründen machen? Aber dennoch ist gerade, finde ich, so zum Einstieg und als junge Trainerin so der Nachwuchs- und Kinderbereich perfekt. Du kannst dich ausprobieren, du musst und kannst an deiner Ansprache vielleicht auch ein Stück weit arbeiten, du kannst Übungen ausprobieren. Am Ende des Tages sind die einfach nur super dankbar, dass sich jemand auch so intensiv mit denen auseinandersetzt. Du kannst Entwicklungen extrem mitverfolgen, was natürlich im Erwachsenenbereich auch stattfindet, keine Frage, aber dann nicht mehr in diesen riesen Schritten. Und von daher, ich habe auch unzählige Übungen, die ich im Kinderbereich, Nachwuchsbereich schon mal ausprobiert habe, wo ich dachte, oh, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und im Nachhinein musste ich feststellen, oh Gott, das war gar nichts. Das mache ich nie wieder. Aber die hatten wirklich die Stunde Torwarttraining ihres Lebens. Und von daher, ja, genau, war das dann für mich auch der richtige Schritt.
Okay. Es gibt aktuelle Entwicklungen beim DFB. Kriege ich jetzt auch aus nächster Nähe mit, weil mein Sohn spielt in der U7 und die haben jetzt ein neues Konzept, dass die Kleinsten jetzt im Modus 3 gegen 3 auf 4 Minitore spielen. Und zwar ohne Torhüter. Was denkst du als ehemalige Torhüterin über solche Pläne oder solche Konzepte?
Ja, ich sehe immer ein bisschen Licht und Schatten darin. Also ich finde es durchaus gut, dass Kinder viel, viel spielen. Viele Dinge sollen ja auch intuitiv ein Stück weit passieren. Und in dem Alter, wir reden ja wirklich über die Kleinsten, finde ich es auch nicht verwerflich, lass sie alle zocken. Es wird immer Talente geben, die sich dann doch mal noch freiwillig ins Tor stellen. Und du siehst ja dann durchaus auch mal ein paar Bewegungstalente. Das ist was, worauf wir trotzdem, glaube ich, Acht geben müssen, was wir auch ein Stück weit beschützen müssen, dass wir eben genau diese Bewegungstalente frühzeitig erkennen und nicht erst in dem Alter, wo man sagt, boah, jetzt fängt die erst an oder jetzt fängt der erst an mit Torwarttraining und du verschenkst eigentlich auch ein Stück weit spezifische Trainingszeit oder Trainingsstunden. Auf der anderen Seite, wann fängst du tatsächlich an mit Torwarttraining? Das ist halt die nächste Frage, weil vieles, gerade bei den Kleinsten, passiert ja auch aus Bewegungsschule heraus. Du musst ja häufig gerade mit den Kindern mittlerweile leider wieder üben, zu rennen, zu springen, zu drehen, zu fallen, so zu hüpfen. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die du eigentlich vorher schon mal wieder schulen musst, bevor du dahin gehst und sagst, okay, wir gehen jetzt den Ball zu fangen. Du nimmst jetzt den Ball und fällst damit auf den Boden und so weiter. Und weil gerade auch das Fußballspielen an sich für einen Torwart ja mittlerweile auch so wahnsinnig wichtig ist, habe ich eingangs gesagt, ich sehe Licht und Schatten und es gibt zwei Seiten der Medaille. Von daher, ich finde es gut, wenn viel gekickt wird, auch für eine potenzielle Torhüterin, potenziellen Torhüter. Aber wir müssen auch den Bereich des spezifischen Trainings ein Stück weit beschützen. Die Frage ist immer nur, ab wann.
Und wann ist denn dann das perfekte Alter, um sich ins Tor zu stellen oder mit dem Torwarttraining zu beginnen?
Also wir fangen hier an ab U13 Mädels. Die sind dann ein- bis zweimal die Woche da, kriegen Torwarttraining und das würde ich sagen, ist schon was. Ich weiß, dass sie bei den Jungs teilweise früher anfangen, aber das ist durchaus was, wo wir sagen, und das war mir auch wichtig, als ich herkam, weil es das zu der Zeit nicht gab. Da haben wir, glaube ich, erst bei der U17 angefangen gehabt mit Torwarttraining, was natürlich viel zu spät ist. Aber so eine U13-Torhüterin, die ein- bis zweimal die Woche auch spezifisches Training bekommt, das ist schon was, wo ich sage, okay, das ist gut, weil, und auch da, das ist einfach noch ein Alter, die können noch mitzocken, die sollen auch kleine Spielformen mitzocken, die sollen sich lösen unter Druck, die sollen eine gute Spielidee haben. Es würde natürlich Sinn machen, wenn man schon auch da ein Stück weit drauf achtet, okay, müssen die jetzt unbedingt Stürmer sein oder können die vielleicht auch von hinten heraus schon fast ein bisschen positionsspezifisch arbeiten, aber ja, lasst sie auch erstmal ein bisschen zocken. Die freuen sich auch, wenn sie noch ein paar Tore machen können.
Das verstehe ich. Ich hatte jetzt nur so die Bedenken, weil ich dann, das, wie gesagt, bei meinem Junior dann gedacht habe, okay, wird sich da dann irgendwann ein Torwart rauskristallisieren, wenn die jetzt noch Ewigkeiten so 3 gegen 3 spielen und ohne Torhüter, dann, wenn jeder eben ein Tor schießen möchte und das auch darf, was ja auch okay ist, ob sich dann jemand findet, der freiwillig sagt, jetzt bin ich derjenige, der sich in den Dreck wirft und die Bälle aus dem Netz holt?
ja. Dann, und da sind wir dann wieder, ne? Bei den zwei Seiten der Medaille. Muss schon ganz genau überlegen, ne? Wie du sagst, was ist, wenn alle nur noch zocken wollen und alle nur noch Tore schießen wollen? Wo sind dann die Bewegungstalente der Torhüter? Wo sind diejenigen, die, wie es dann halt so ist, so gefühlt im Schwimmbad gibt es irgendwie zwei Badeschlappen, die man hinstellt und dann einer stellt sich da rein und die anderen schießen halt oder spielen irgendwie. Und von daher, ja, müssen wir das, glaube ich, ganz genau beobachten. Ich als Torwarttrainerin habe wahrscheinlich nochmal einen anderen Blick darauf oder vielleicht auch nochmal eine differenziertere Meinung als ein Feldspielertrainer oder ein Cheftrainer. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht.
Wer sicherlich auch schon früh im Tor war, sind Anneke Borbe und Lisa Schmitz, zwei neue Torhüterinnen, die im Sommer nach Wolfsburg kommen. Mich würde interessieren, inwieweit du als Torhüter-Trainerin bei solchen Transferfragen mit involviert bist. Wird da deine Meinung vom Ralf Kellermann, vom Tommy Stroth angefragt über diese Spieler? Bist du vielleicht auch in den Erstgesprächen dabei? Kannst du da vielleicht noch etwas erzählen und vielleicht auch aus deiner Sicht, was die beiden Borbe und Schmitz so prädestiniert, dass sie den nächsten Schritt in Wolfsburg machen?
Ja, also für uns ist es mittlerweile schon so, dass wir Torwarttrainer ein Stück weit involviert sind, immer bis zu einem gewissen Grad, was auch völlig klar ist, weil es auch um Kompetenzverteilung geht, um Aufgabenverteilung. Aber wir geben schon, also Marcel und ich jetzt in dem Moment, auch im Auswahlprozess, was jetzt im Spezifischen dann Anneke und Lisa betrifft, waren schon involviert. Ne? Wir geben so ein bisschen unsere Ideen mit rein. Entschuldigung, es war sehr laut. Wir wissen natürlich schon, was suchen wir denn überhaupt für einen Torwarttyp? Wer könnte passen auf unsere Spielidee? Was natürlich entsprechend auch passt. Ne? Wir brauchen Torhüterinnen, die mitkicken wollen. Wir werden als VfL Wolfsburg häufig den Ball haben, mehr als dass wir ihn wahrscheinlich nicht haben. Was aber wiederum bedeutet, dass so Thema Konter, wie verteidigen wir die letzte Linie, wie verteidigen wir hinter der letzten Linie, das alles so Merkmale sind, die dann natürlich entscheidend sind im Auswahlprozess. Und da geben wir dann schon, ja, 2, 3, 4, 5 Namen mit rein, die vielleicht interessant sein könnten, die passen könnten vom Profil her. Und dann aber tatsächlich geben wir den Staffelstab komplett ab, dann in Richtung Ralf Kellermann und auch in Richtung Tommy Stroth, sodass da, also wir sind nicht involviert in Erstgespräche. Wir kommen dann erst ganz zum Schluss mit rein, wenn die Torhüterin hier bei uns auftauchen, wir sie herzlich willkommen heißen können und mit ihnen auf den Platz gehen und aktiv sein können.
Okay, dann habt ihr jetzt aber nächstes Jahr 3 Stammtorhüterinnen. Borbe spielt bei Bremen, Lisa Schmitz in Montpellier. Die sind es gewohnt zu spielen und natürlich Merle Frums auch. Wird es eine Herausforderung für das Trainerteam werden, mit 3 potenziellen Nummer 1 Spielerinnen umzugehen?
Ich meine, wer unsere Kaderstruktur in diesem Jahr, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr kennt oder ein bisschen genauer verfolgt hat, wird sehen, dass sich die Situation eigentlich nicht verändert. Es sind dann entsprechend nur andere Namen. Ja, auch wenn du aufs vergangene Jahr guckst, als Almut noch da war, gemeinsam mit Kaja und gemeinsam dann mit Lisa Weiß noch mit dazu, dann verändert sich die Situation im Grunde genommen nicht. Also es ist nichts, was wir nicht schon kennen und was wir nicht zu handeln wissen. Ne, es ist auch klar, dass jede Torhüterin so einen gewissen Anspruch hat, an sich, an uns natürlich entsprechend, eigene Ziele hat. Wir haben alle gemeinsame Ziele und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir das ein Stück weit dann zusammenholen und jeder von denen weiß um seine Rolle, da bin ich mir sehr sicher und jeder von uns wird so vorbereitet innerhalb einer Trainingswoche, innerhalb einer Vorbereitung, innerhalb der ganzen Saison eigentlich, dass sie jederzeit in der Lage ist, ein gutes Spiel zu machen, keine Frage. Und auch da, die Erfahrung zeigt einfach, es werden immer alle Torhüterinnen in unserem Kader benötigt. Es ist einfach so, wir hatten wilde Saisons mit gefühlt 4 verletzten Torhüterinnen, als auf einmal Nachwuchstorhüterinnen mit reinkamen. Wir hatten etwas ruhigere Saisons, aber auch da, wir sprechen über Krankheit, wir sprechen über hoffentlich nicht Verletzung, ne? Aber von daher tun wir gut daran, alle gleichermaßen gut abzuholen an dem Punkt, wo sie sind. Und für mich auch als Torwarttrainerin spielt halt immer auch Weiterentwicklung eine entscheidende Rolle. Wir wollen Torhüterinnen entwickeln, auch ne, wo ich eingangs oder vorhin schon gesagt habe, es ist im Erwachsenenbereich nochmal eine andere Art und Weise der Entwicklung. Und es sind kleinere Schritte, aber wir wollen auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Und da sind, glaube ich, alle, die jetzt in der neuen Saison bei uns im Torwartkader sind, genau an der richtigen Stelle und ja, haben aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung getroffen.
Jetzt wird sich ja nicht nur auf der Torhüterposition etwas ändern, sondern auch im Trainerteam. Kim Kulig wird den VfL verlassen und einen Cheftrainerposten beim FC Basel an. Wäre das vielleicht in naher Zukunft auch mal ein Thema für dich, dass du in eine Cheftrainerrolle gehen würdest, oder siehst du dich selber jetzt in der Position als Torhüter-Trainerin gut aufgehoben?
Das ist echt eine interessante Frage, weil ich das schon häufiger gehört habe und ich jedes Mal darauf reagiere mit den Worten, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich mich nur um 4 Leute kümmern muss und nicht um 22. Also aktuell muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Rolle als Torwarttrainerin, weil es mir auch einfach Spaß macht, weil ich glaube, dass es der Bereich ist, in dem ich mich am sichersten fühle oder wo ich weiß, dass ich auch vor allem meine eigene Erfahrung am besten dann auch platzieren kann. Was irgendwann ist, geil. Ich möchte es jetzt nicht ausschließen, weil wir dann irgendwann in 10 Jahren vielleicht uns wieder treffen und du sagst, ja, du hast gesagt, du willst nicht Cheftrainer werden und ich sag dir dann, ja, jetzt bin ich aber Cheftrainer. Eigentlich ist es nicht mein Ziel, nee. Ich fühle mich sehr wohl mit meinen 4 Torhüterinnen und vielleicht noch ein paar Torhüterinnen aus dem Nachwuchs, aber Cheftrainer ist aktuell kein Thema, nee.
Basel ist noch ein guter Stichpunkt. Deine Schwester Laura spielt in Zürich. Also nahe der südbadischen Heimat, ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich auch daherkomme, Südbadener sind sehr heimatverbunden. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Bleibst du in Niedersachsen oder könntest du dich auch südlicher orientieren?
Das ist immer eine interessante Frage, ne? Also ich glaube, wir wissen alle, dass das Fußballgeschäft und mittlerweile auch im Frauenbereich extrem schnelllebig ist. Ich muss dir ehrlich sagen, ich tue mich schwer damit, dann auch so weit zu gucken und wir haben, wir tun gut daran, entsprechend auch unsere Vertragslaufzeiten ein Stück weit zu denken. Ich habe bis 25 hier in Wolfsburg Vertrag. So lange denke ich auch. Ich kann jetzt nicht bis 25 nur danach denken oder daran denken, was auch logisch ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, fühle ich mich auch hier sehr, sehr wohl in Niedersachsen, was ich so auch nicht erwartet hätte. Aber was jetzt auch als Trainerin nochmal ein ganz anderes Leben ist hier in Wolfsburg. Und von daher, auch meine Familie fühlt sich ja wohl. Also ich muss dir sagen, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, wenn wir über, was ist dann, 2028 sprechen, wo ich mich dann genau sehen würde.
Wir lassen es einfach auf uns zukommen, würde ich sagen.
Ganz genau.
Lisa, ich danke dir für das Gespräch. Drück euch die Daumen für das Pokalfinale. Da habe ich jetzt persönlich natürlich auch mit der Theresa Merck, die ich auch schon interviewt habe, also ich drücke für beide die Daumen, sagen wir es mal so, dann schauen wir mal, wer, und Hasrat Kaikci will sie auch diesen Traum erfüllen. Ich drücke da also beiden den Daumen, dann schaue ich einfach, wer gewinnt und freue mich auf ein gutes Spiel. Aber beide Daumen sind gedrückt gegen Barcelona in Eindhoven, dass sie da den Titel holt, und bei der Meisterschaft, du hast es gesagt, es ist noch nicht zu Ende. Ich bin mir sicher, ihr werdet nochmal Gas geben und es den Bayern so schwer wie möglich machen. Und dann schauen wir einfach mal, was da rumkommt. Danke dir für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir, vielen Dank.